Ein neuer Morgen und das Kreuz ist leer. Niemand hängt mehr da, auch das Grab ist leer. Ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen mit neuen Chancen, mit neuen Möglichkeiten. Und dieses Licht des neuen Morgens, das strahlt heute Morgen hinein in dein Herz. Und ich möchte dich einladen, dein Herz weit aufzuhalten, ganz weit. Und alle möglichen Gedanken und Argumente und Vorstellungen und sonstiger, was da so alles manchmal in der Birne so alles los ist, mal einfach in der Ecke stehen lassen und einfach nur das Herz öffnen für dieses Licht von diesem neuen Morgen. Das Licht von dem Auferstehungsleben Gottes. Ein Mitarbeiter von dem Apostel Paulus, Timotheus, wurde von Paulus ermutigt, genau dieses Licht des neuen Morgens in sein Herz hineinzulassen. Und er sagt ihm, Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Werde stark durch dieses Licht des neuen Morgens. Ich möchte gerne Auferstehung, Ostersonntag mit einem Begriff verknüpfen hier heute Morgen, der vielleicht für dich ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang. Und ich möchte dich einladen, dich für einen Moment einfach mal mitnehmen zu lassen, dich darauf einzulassen, auf diesen Gedanken, auch wenn er zunächst mal für dich vielleicht etwas Komisches, etwas fremd ist. Der Gedanke ist in letzter Zeit auch häufiger in der allgemeinen Literatur wiederzufinden. Ein Begriff, man spricht von Resilienz. Was hat Resilienz mit Auferstehung zu tun? Ich will euch mal ein paar Gedanken dazu sagen. Und zwar, Resilienz nennt eine Definition den Prozess, der sich angesichts von Notsituationen ergibt, um sich gut anpassen zu können und die Fähigkeit, sich von schwierigen Erfahrungen zu erholen. Ich lese mal noch ein paar Sätze vor aus einem Psychologie-Lexikon. Mit Resilienz wird die innere Stärke eines Menschen bezeichnet. Diese innere Widerstandskraft hilft Menschen, Konflikte, Misserfolge, Niederlagen und Lebenskrisen wie schwere Erkrankungen und eine Entlassung, den Verlust eines nahestehenden Menschen durch Tod oder Trennung, Unfälle, Schicksalsschläge, berufliche Fehlschläge oder eine andere traumatische Erfahrung zu meistern. Resilienz ist die seelische Widerstandsfähigkeit oder Unverwüstlichkeit, gewissermaßen das Immunsystem der Seele. Und wenn wir, vielleicht kennt der ein oder andere, das ist ein ziemlich bekanntes Foto, und das drückt für mich das nochmal aus, diese Insel, die da so im Meer ist, und das ist ja schon gewaltig. Ne? Ich weiß nicht, wer mal am Meer war und hohe Wellen erlebt hat. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und so hohe Wellen habe ich noch nicht erlebt. Aber die ich erlebt habe, die waren schon richtig respekteinflößend. Und, aber ich finde es einfach so klasse, dieses Bild, also so um diesen Ausdruck, diesen Gedanken von Resilienz, Standfestigkeit, Widerstandsfähigkeit deutlich zu machen. Und vor allen Dingen auch, was ich hier interessant fand, der Prozess, sich angesichts von Notsituationen gut anzupassen, die Fähigkeit, sich von schwierigen Erfahrungen zu erholen. Und eine andere Definition geht noch davon aus und sagt, nennt dass die Fähigkeit auch in Bedrängnis, in Notsituationen neue kreative Lösungen zu finden. Also nicht nur sich zu erholen, sondern dass etwas Neues aus dieser Grenzerfahrung entstehen kann. Und da sind wir bei der Auferstehung. Ganz klar. Steige ein in den biblischen Gedankengang mit Hebräerbrief Kapitel 5. Da heißt es, allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie ihr ewiges Heil. Resilienz, die Fähigkeit, die Widerstandsfähigkeit, mit einer Notsituation gut umgehen zu können. Es begann ja schon in diesem Garten, Gethsemane, dem Garten der Ölbäume, wo Jesus kämpfte. Und er ging zu seinen Jüngern, hey, könnt ihr eine Stunde mit mir wachen und beten? Und wenn ich mich so reinspüre in diese Szene, dieser Kampf, diese Bedrückung, ich glaube, jeder konnte es spüren. Diese Atmosphäre der Not, der Enge, irgendwas Grauenvolles, was so im Raum ist. Und Jesus kämpft und ringt mit dieser Situation. Und ja, er sagt zu Gott, seinem Vater, Mensch, Gott, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir irgendwie vorüberzieht? Und genau das macht uns deutlich, dass Jesus nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Mensch war. Und genau das macht uns deutlich, dass er echt gekämpft hat, echt gerungen hat. Und dass er Entscheidungen treffen musste. Ein wichtiger Punkt, in solchen Grenzsituationen, egal wie belastend eine Situation, egal wie grauenvoll eine Situation ist, ein wichtiger Punkt ist immer, sich der Situation zu stellen. Und das tat Jesus. Er stellte sich dieser Situation. Und der nächste wichtige Punkt ist, Entscheidungen zu treffen. Sich klar zu machen, diese Situation ist nicht etwas, was einfach nur mir passiert, sondern wie die Situation für mich verläuft, hängt von Entscheidungen ab, die ich treffe. Jesus hat die Entscheidung getroffen. Jesus hat sich darunter gestellt und hat die Entscheidung getroffen, sich weiterhin diesem Prozess zu stellen, diesen Kelch zu trinken. Und das drückt dieser Vers aus. Es blieb ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Was bedeutet es, gehorsam zu sein? Gehorsam zu sein bedeutet eigentlich nichts anderes, als in den Einklang zu kommen mit dem Herzen Gottes. Es gibt diese traditionelle Sicht von Gehorsam, wo eine Ansage gemacht wird, eine Forderung aufgestellt wird und ich habe sie zu erfüllen. Ja, und je nachdem, was du vielleicht mal für Chefs oder für Bosse erlebt hast, da gibt es manchmal Leute, die sehr dominant auftreten können und sagen, hör mal zu, entweder machst du das jetzt oder du fliegst. Bumm. Ja? So, da musst du dich fügen. Aber Gott ist kein Boss. Gott ist kein Boss, der Gesetze und Befehle erlässt, die du zu befolgen hast. Es hat zwar manchmal so den Einschein, besonders wenn man das Alte Testament und die 10 Gebote liest, aber das ist gar nicht der Punkt, um den es geht. Das war nur, um den Menschen mal eine Richtschnur zu geben, eine Vorstellung zu geben, dass es sowas wie Gerechtigkeit gibt und dass diese Gerechtigkeit sehr viel größer ist als die menschliche Gerechtigkeit. Aber im Neuen Testament, im Neuen Bund, da wird uns was ganz anderes erzählt. Da geht es darum, dass ich verstehe, dass Gott ein Herz hat und dass Gehorsam eigentlich nichts anderes bedeutet, dass mein Herz in Einklang kommt mit dem Herzen Gottes, dass meine Gedanken in den Einklang kommen mit den Gedanken Gottes. Beim Propheten Jesaja wird so ein ziemlich drastisches, dramatisches Bild benutzt. Da sagt Gott, so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so sind meine Gedanken über eure Gedanken. Das ist eigentlich nicht gedacht zu sagen, wie großartig die Gedanken Gottes sind, sondern das ist eigentlich dazu gedacht, um uns Menschen aufzuzeigen, dass die Gedanken und das Herz Gottes weit weg sind von den Gedanken und den Herzen der Menschen. Dass das weit auseinanderklafft. Und im Gehorsam geht es nicht darum, mich einer Gewalt, die größer ist als ich, zu unterwerfen. Dafür gibt es andere Religionen, die Unterwerfung fordern. Das Herz Gottes hat nichts, fordert keine Unterwerfung, sondern das Herz Gottes sucht andere Herzen, die sich ihm öffnen und die bereit sind, aus einer Liebesbeziehung heraus zu erkennen, boah Gott, du bist gewaltig groß. Und egal wie ich es anstelle, ich merke, du bist einfach schlauer als ich. Du hast einfach die besseren Ideen. Und manchmal braucht es einfach diesen Mut und dieses Vertrauen, sich darauf einzulassen. Und jeder von uns hat so seine Gethsemane-Situationen. Manche sind etwas kleiner, die sind nicht ganz so dramatisch, so im Alltag, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Aber manche sind schon etwas heftiger, wo du in Grenzsituationen kommst und du merkst, boah, jetzt kommt es darauf an, was ich für eine Entscheidung treffe. Gehorsam lernen hat etwas zu tun damit, das Herz Gottes kennenzulernen. Aber wie ist es Jesus gelungen? Da gehen wir mal etwas weiter. Der Gedanke, der hier schon angedeutet wird, steckt in dem letzten Teil. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind, also die sich auf ihn einlassen. Ihm verdanken sie ihr ewiges Heil. Das heißt, da Jesus wusste, dass etwas Neues entstehen würde, er wusste, das Kreuz ist nicht das Ende, sondern das Kreuz ist eine Tür, ein Weg, durch den er gehen müsste. Wie so ein Tunnel, um dann auf der anderen Seite wieder herauszukommen und etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Ich möchte gern ein praktisches Beispiel von Resilienz uns vorführen aus dem Alten Testament. Und zwar gibt es da folgende Situation von einem König, wie so oft. Wenn man vom Alten Testament was liest, hat es meistens mit irgendwelchen Königen oder Priestern oder Propheten zu tun. Und dieser König, ja, das war so eine Art Guerillakämpfer, der so ein bisschen durch die Lande gestreift ist und aber eine coole Truppe bei sich hatte, die an vielen Stellen im Alten Testament und seiner Geschichte hochgelobt werden. Helden waren sie. Aber manche Geschichten sind schon etwas strange. Aber jetzt schauen wir uns mal diese Geschichte an. Erste Buch Samuel, Kapitel 30. David war mal wieder unterwegs mit seinem Trupp und kommt nach Hause in sein Camp, was zu der Zeit sein Zuhause war. Das war nämlich in Ziklag. Und sie kommen zurück vom Einsatz, kommen in ihr Lager und sind zutiefst schockiert. Es gab einen Überfall. Die Stadt wurde überfallen, das Camp wurde ausgeraubt, Frauen und Kinder wurden verschleppt. Und dann heißt es, ich lese mal ab Vers 3, und David und seine Leute kamen zurück zu dem rauschenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war. Also alles in Trümmern, alles kaputt, alles zerstört. Vielleicht war hier und da noch der Rauch und das Feuer und die zerstörten Hütten, Häuser, was auch immer sie alles hatten, Zelte. Und als sie zurückkamen zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren, da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Kannst du dir diese Szene vorstellen? Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie im Film. Sie schrien laut vor Schmerz. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Die waren völlig alle. Sie haben sich völlig leer gemacht vor Schmerz. Und Schmerzsituationen kennt jeder von uns mehr oder weniger. Schmerzsituationen sind sehr gefährliche Situationen. Schmerzsituationen können dich kaputt machen. Schmerzsituationen können aber auch dazu führen, dass du in eine neue Ebene hineinwächst, dass etwas Neues in deinem Herzen und in deinem Leben entsteht. Und woran hängt's? An den Entscheidungen, die du triffst. Und hier müssen wir ein Stück weit nochmal einhaken, weil hier muss man umdenken. Für viele Menschen ist Leben das, was mir von außen her geschieht, die Umstände. Es ist so, weil. Ich kann nicht anders, weil. Da ist kein Geld, der Mann ist blöd, die Frau ist blöd, die Eltern sind schuld, die Regierung ist die sowieso immer schuld. Ja, der Pastor ist auch schuld und die Geschwister sind schuld und die Kollegen. Und irgendwie, ich hab halt nicht, bin nicht so gut ausgestattet worden im Leben wie andere Leute, muss mit weniger klarkommen. So, das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass Leben ist nicht das, was dir von außen her geschieht und zustößt, sondern Leben ist das, was du daraus machst, aus dem, was dir zustößt, was du erlebst. Und das hat zu tun mit Entscheidungen, die du triffst und nicht mit den Umständen. Und das sehen wir ganz krass in dieser Situation. Da schrien sie vor lauter Schmerz, Vers 4, 1. Samuel 30. Und dann heißt es, Vers 6, David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. David war in einer schwierigen Lage. Es wurde ganz eng. Die Leute, die wussten nicht, wie sie ihren Schmerz ausdrücken sollten. Also drücken sie ihren Schmerz an dem aus, den sie dafür als nächstes greifen können. David, der Leiter. Im Zweifelsfall ist immer der Leiter schuld. Stimmt zwar auch oft, aber nicht immer. Und sie richten ihren Schmerz gegen ihn und er ist bedroht. Ich meine, das ist eine ziemlich krasse Nummer. Ne? Sie sprachen davon, ihn zu steinigen. Also die haben jetzt, waren nicht nur sauer und die haben jetzt nicht einfach nur gelästert oder schlecht geredet und ihn beschimpft, sondern die wollten ihn umbringen. Er war bedrängt, das ganze Volk wollte ihn steinigen und die Seele des Volkes war erbittert. Aber David stärkte sich im Herrn. Und ich möchte dich ermutigen, das ist ein Beispiel für Resilienz. David stärkte sich im Herrn. Ich glaube, das ist für jeden von uns existenziell wichtig ist, zu lernen, wie kann ich mich im Herrn stärken? Wie kann ich, selbst wenn ich keinen Zugang habe zu irgendjemandem, der mir jetzt helfen kann, ich vielleicht ganz auf mich selbst gestellt bin, wie kann ich da mich stärken im Herrn? Geht das überhaupt? Oder ist nicht die Situation so mächtig, so gewaltig, dass ich gar nicht anders kann, als mich ergeben und den Tod abwarten, die Katastrophe über mich ergehen lassen. Nein, du kannst innerlich aufstehen. Aufstehen und sagen, ja, so ist es. Die Katastrophe ist da, der Schmerz ist groß, aber ich stärke mich im Herrn. Wie geht das? Das geht zum Beispiel durch Danken. Das geht zum Beispiel durch die Entscheidung zu vertrauen. Einfach zu sagen, Gott, ich verstehe hier gerade gar nichts, was hier läuft. Und irgendwie ist das eher wie ein Albtraum als Leben. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Güte. Die Güte Gottes ist sowas Fantastisches. Im Hebräischen heißt das Hesed. Und dieses Wort Güte Gottes, was da immer wieder so in den Psalmen auch auftaucht, Psalm 23 und andere, diese Güte bedeutet ein bedingungsloses dir zugewandt sein, mit der Absicht zu helfen, mit der Absicht wohlzutun, Gutes zu tun. Die Güte Gottes ist immer da, ob du sie fühlst oder nicht, ob du gerade bestialischen Schmerz durchlebst oder in Depressionen zu versinken drohst. Die Güte Gottes ist immer da für dich. Sie ist dir zugewandt, du musst nicht darum werben, du musst nicht darum betteln, du musst nicht hoffen darauf, dass sie dir zugewandt ist. Sie ist dir zugewandt. Und alles, was es nur braucht, ist zu entscheiden, darauf zu vertrauen. Und in dem Moment, wo du darauf vertraust und dieses Vertrauen durch Dank ausdrückst und sagst, ich danke dir für deine Güte, Gott. Ich danke dir dafür, dass durch deine Güte ist dein Herz mir voll zugewandt. Bedingungslos. Bedingungslos heißt, du musst nicht denken, oh, ich muss jetzt irgendwas gut machen. Ich muss irgendeine Technik, eine Methode, irgendwas muss ich jetzt gut machen oder vielleicht wieder gut machen, einen Fehler vielleicht. Ich habe vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht. Deswegen geht es mir so. Ja? Gibt ja manchmal auch so nette Geschwister, wenn jemand Not erlebt, dass sie dann ankommen und sagen, ja, vielleicht stimmt da irgendwas nicht in dem seinem Leben. Ne? Ganz klasse, ganz prima. Das baut auf. Ja? Das bringt mich wirklich weiter. Fantastisch. Was ist, Entschuldigung mal, das ist, was für diese runde Ablage da, Mülleimer. So, entscheiden, die Güte Gottes ist mir zugewandt und ich vertraue darauf. Könnte ich jetzt noch vertiefen, aber ich will ja noch mal weitermachen mit Resilienz. David stärkte sich im Herrn. Danksagung, Vertrauen, immer wieder, das ist eigentlich der Hauptschlüssel, eine klare Entscheidung treffen. Auch die Entscheidung treffen, auch wenn jetzt nicht gleich im nächsten Moment, wenn du gesagt hast, ja Gott, ich vertraue dir, dass du vielleicht denkst, jetzt im nächsten Moment reißt der Himmel auf und die Sonne kommt. Es könnte unter Umständen noch mal ein bisschen dauern. Und dann musst du wieder neu die Entscheidung treffen. Auch wenn es dunkel bleibt und immer wieder neu. Und das sehen wir auch bei Jesus. Warum finde ich das Thema so wichtig? Ich glaube, dass das Thema Resilienz, was ich, wie gesagt, eine ganze Zeit lang, seit einigen Jahren beobachte, wie das mehr und mehr so in der ganzen Psycho-Szene auftaucht und Selbsthilfe, was weiß ich, die ganze Szene, ich lese das immer so ein bisschen, was da so Themen sind, weil da kannst du ganz viel davon ablesen, was Leute beschäftigt, womit Leute unterwegs sind, Tendenzen, Entwicklungen. Und ich merke, da setzt sich so etwas durch mit diesem Thema, wo einfach erkannt wird, dass angesichts dieser vielen Fragen, mit denen wir als Menschheit zurzeit unterwegs sind, die wir ja zu großen Teil gut verdrängen und uns taub unterhalten und besoffen reden. Viele dieser Herausforderungen, Nöte, wo wir eigentlich irgendwie anfangen müssten zu überlegen, okay, eigentlich kann es gar nicht so weitergehen. Wir müssen irgendwas ändern. Und dieses Bewusstsein erwacht mehr und mehr. Und viele Situationen, wo man denkt, boah, wir haben so viele Diktatoren und Leute, die mit ihrem Machtgehabe sich gegenseitig hochschaukeln, wo man denkt, okay, der nächste Weltkrieg, der ist nicht unbedingt weit weg. Viele Bedrohungen, wo Verantwortliche in Positionen sitzen und keine Antwort finden und keine Orientierung finden und einfach nur, wir machen mal weiter so. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit der Resilienz, mit Druck umzugehen, mit Herausforderungen, mit schwierigen Situationen etwas sein wird, was in kommenden Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich habe so einen Traum seit vielen Jahren, der mich immer wieder einholt und immer wieder mich in Bewegung versetzt. Mich inspirieren solche Gestalten wie eine Esther, die mitten in einer Notlage von Gott gebraucht wird, um Rettung für das ganze Volk zu bringen. Mich inspirieren Leute wie ein Daniel, der mehrere Machtdynastien von der Babyloniern und Persern und was weiß ich noch alles überlebt hat an führender Position. Mittendrin im Geschehen, mittendrin im System. Und Gott gebraucht ihn. Mich inspirieren Persönlichkeiten wie ein Josef, den Gott gebraucht. Im Haus des Pharaos die ganze Verwaltung zu übernehmen. Stellt euch das mal vor. Was für eine Position. Und damit, und er, was macht er? Das ist auch ein gutes Beispiel. Er findet kreative Lösungen für Nöte, für eine Wirtschaftskrise, die noch kommt, die noch gar nicht da war. Aber er ist vorbereitet. Er hat Resilienz gelernt. Durch die Schmerzen, die ihm zugefügt wurden, weil er ja auch ein Stück weit anderen Schmerzen zugefügt hat. Ja, mit seinen Träumen. Aber du siehst in diesem Leben von Josef diesen Prozess, wie Gott ihn trainiert in Sachen Resilienz. Immer wieder positiv zu sein. Auch wenn er verleugnet wird, vernachlässigt wird, dann nochmal für etwas verurteilt wird, was er nicht gemacht hat, dann im Kerker irgendwo verrottet und vergessen wird. Gott hat ihn trainiert in Sachen Resilienz. Und dann war er eine Schlüsselperson in einer damals zur damaligen Zeit Weltwirtschaftskrise. Und stell dir mal vor, diese Lösung wäre nicht an den Start gekommen. Was wäre passiert? Gar nicht auszudenken, oder? So, und wenn ich von Resilienz spreche, dann spreche ich nicht nur von deinen und meinen persönlichen Problemen. Dann habe ich eine Vision von der Kirche, von der Gemeinde Jesu, die eine Stellung einnehmen wird in der Gesellschaft, über die wir uns noch gar keine richtigen Vorstellungen machen können. Resilienz. David stärkte sich im Herrn. Fangen wir damit an. Ich bin auf der Zielgerade. Schauen wir nochmal auf Jesus. Weil in Jesus Jesus ist einfach das perfekte Beispiel. Jesus ist das perfekte Beispiel, weil die Bibel sagt, er ist quasi der Erstgeborene aus einer neuen Menschheit. Und er wird uns hier vorgestellt als ein Vorbild halt. Er ist der Prototyp sozusagen der neuen Menschheit. Und deshalb werden wir eingeladen im Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last und die Sünde, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit ablegen und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones gesetzt hat. Da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, ist das nicht großartig? Wir haben Menschen, Vorbilder, Menschen, Männer, Frauen, die den Weg gegangen sind. Wir finden es in der Schrift, wir finden es aus der Kirchengeschichte. Und wir dürfen uns davon ermutigen lassen, inspirieren lassen. Lasst uns jede Last und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, ablegen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber auch ein Gespür zu entwickeln. Lass uns mal so ausdrücken. Ein Gespür zu entwickeln, was tut mir gut? Was bringt mich weiter? Was tut mir nicht gut? Was schneidet mich eigentlich ab, trübt meine Freude, trübt meine Leidenschaft, raubt mir die Kraft? Wenn du zum Beispiel enttäuscht bist und die Enttäuschung bleibt in deinem Herzen hängen, das ist dann wie so abgestandenes Wasser. Nach einer Zeit kippt es und da ist nichts Frisches mehr drin, da kannst du dich nicht mehr von nähren. Im Gegenteil, es fängt an, dich zu kippen, zu vergiften. Ja, das ist damit gemeint. Lasten ablegen, merken, ey, das tut mir gar nicht gut. Ich muss es ablegen, ich muss mich entscheiden. Vielleicht bist du sauer auf jemanden, bist du enttäuscht von jemandem, jemand hat dich verletzt, jemand hat dich herausgefordert und jetzt musst du dir überlegen, okay, will ich jetzt Recht haben oder will ich Frieden haben? Und manchmal muss ich mein Recht haben aufgeben und sagen, okay, ich kann noch so viel Recht haben hier, aber wenn ich daran festhalte, Recht zu haben, schwächt es mich. Und es ist leicht umstricken, das heißt, das sind so Prozesse, du merkst es erstmal gar nicht. Du merkst es plötzlich, wenn du dich fühlst wie so einer in der Zwangsjacke. Ja? Du kannst dich nicht mehr richtig bewegen. Deine Bewegungsfreiheit, deine innerliche Bewegungsfreiheit ist eingeengt. Du kannst nur noch in eingefahrenen Spuren denken. Und manchmal muss man es einfach loslassen und sagen, Gott, ich kapiere das wieder nicht, aber ich vertraue dir. Ganz einfacher Spruch. Gott, ich kapiere das hier nicht, aber ich vertraue dir. Und dann lass los, vergib und. Und dann heißt es mit Ausdauer, Leidenschaft. Ausdauer kommt, also ich mache ja auch so hin und wieder Sport. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich kenne dann so Phasen, wenn ich dann mal so ein halbes Jahr nicht viel gemacht habe und möchte dann meine gewohnte Runde laufen, dann denke ich, oh, meine Ausdauer ist irgendwie, wo ist sie? Nicht da. Mal fehlt das Training. Klar, logisch. Naja, gut. Mit der Zeit weiß ich ja natürlich auch, wie das funktioniert, wieder Ausdauer aufzubauen, also langsam anfangen, Stück für Stück erweitern und so weiter. Und nach einer Zeit bin ich wieder drin. Aber ich muss sie erst wieder aufbauen, die Ausdauer, die Kondition. Wie sieht es mit deiner Kondition aus? Wie sieht es mit deiner geistlichen Kondition aus? Wie sieht es mit deiner geistlichen Kondition aus, wenn Widrigkeiten da sind, schwierige Umstände, Probleme? Wie schnell fühlst du dich überfordert? Und selbst wenn du dich überfordert fühlst, völlig okay, dann mach's wie Paulus. Paulus hat gelernt, Moment mal Gott, ich habe es verstanden, ich habe hier eine Enge, ich habe hier auch eine Schmerzsituation. Und Gott sagt zu ihm, meine Gnade, die ist genug für dich, da ist alles drin. Durch meine Gnade kommt meine Kraft in deiner Schwachheit zur Entfaltung. Sieh, das ist schon Ausdauertraining für Fortgeschrittene. Das zu lernen, das zu verstehen, da drin verwurzelt zu sein und das nicht nur als einen Spruch zu kennen, sondern die Erfahrung zu kennen. Ausdauer. Und der nächste Punkt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das ist einfach auch nochmal so ein Punkt. Hinschauen auf Jesus. So, worauf ist dein Fokus gerichtet? Auf dein Problem? Auf die ungelösten Fragen? Die Ohnmacht, dass du keine Lösung siehst? Worauf ist dein Fokus gerichtet? Ist dein Fokus gerichtet auf deinen, du hast aber Recht und die haben Unrecht? Ist dein Fokus gerichtet, spürst, was lebt in deinem Herzen? Ist das dein Herz voll mit Ärger, Enttäuschung, Bitterkeit? Wie Jeremia einmal sagt, an all diese blöde Sachen zu denken, an all dieses Elend zu denken, ist wie Gift für mich. Ja, und doch muss ich immer wieder danach denken, daran denken. Und es zieht mich immer wieder runter. Und dann sagt er, Klagelieder, Kapitel 3, kannst du lesen. Dann sagt er, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss anders denken. Und wofür entscheidet er sich? Er entscheidet sich, an die Güte Gottes zu denken. Durch Gottes Güte lebe ich. Seine Gnade ist jeden Morgen neu für mich. Auferstehung. Auferstehung ist immer für dich da. Das Auferstehungslicht ist immer für dich da. Die Auferstehungskraft ist immer für dich da. Das Auferstehungsleben ist immer für dich da. Und du darfst dein ganzes Vertrauen da hineinsetzen, in diese, in diese Kraft dieses Lebens. Und das heißt, ich nehme meinen Fokus weg und richte meinen Fokus auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Ich liebe diesen Satz. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Ich liebe diesen Satz. Jesus ist der Anfänger und wörtlich übersetzt heißt es zum Zielbringer. Er ist der Anfänger und er ist der zum Zielbringer des Glaubens in mir. So, ich vertraue einfach darauf, dass Jesus mein Anfänger ist. Das habe ich erlebt. Und ich vertraue darauf, dass er der zum Zielbringer ist, dass ich am Ziel ankomme, in dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Er duldete das Kreuz, achtete dabei die Schande nicht um der vor ihm liegenden Freude. Sieh, mach's wie Jesus. Jemand hat mal gesagt, nicht jemand, Henry Nouwen hat es gesagt. Der Weg aus dem Schmerz heraus ist der Weg in den Schmerz hinein und hindurch. Und was soll ich sagen? Es gibt keinen anderen Weg. Der Weg aus dem Schmerz raus ist nicht der Weg drumherum. Es funktioniert nicht. Du kannst machen, was du willst. Du kannst betäuben, kannst dich ablenken. Es holt dich immer wieder ein. Der einzige Weg ist in den Schmerz hinein und hindurch. Und das hat Jesus getan. Er ging in den Schmerz hinein. Er achtete die Schande des Kreuzes nicht. Und er ging hindurch. Und das, was ihm Mut gegeben hat, war die vor ihm liegende Freude. Er sah nicht nur das Kreuz. Er sah nicht nur die Schmach. Er sah die Freude. Die Freude, dass am Ende, nach danach, er eine gewaltige, universelle Kraft zur Verfügung stellen würde, die Menschenherzen verändern wird. Die es Gott ermöglicht, Menschenherzen an sein Herz heranzuziehen. Die es ihnen ermöglichen würde, eine ganz neue Menschheit an den Start zu bringen. Das steht im Kolosserbrief, Kapitel 1. Das ist der Erstgeborene aus den Toten, der Erstgeborene einer neuen Schöpfung. Und sieh dieses Pflänzchen an. Ist das nicht immer wieder faszinierend, sowas zu sehen? Ich glaube, jeder hat sowas mal irgendwann gesehen. Da ist so ein Asphaltboden und da ist so ein zartes Pflänzchen. Wenn du drauf trittst, ist er kaputt. Und trotzdem hat diese Pflanze die Kraft, diesen Asphalt aufzubrechen, aufzuknacken und Leben hervorzubringen, zu blühen. Und Auferstehung heißt, mein Lieber, genau diese Kraft, die alles aufknackt und neues Leben hervorbringt, die lebt in dir. Ist das nicht großartig? Ich finde das fantastisch. Halleluja. So, lasst uns zum Abschluss auf Jesus schauen. Aus seiner Fülle, aus der Fülle seiner Gnade haben wir empfangen. Gnade und Gnade. Schau auf Jesus heute Morgen hier. Und ich weiß nicht, was dein Thema ist. Vielleicht ist es ein Thema, was dir Schmerz bereitet. Vielleicht ist es eine Enttäuschung. Vielleicht geht es dir aber auch einfach nur gut. Darf auch sein. Völlig okay. Du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn es dir gut geht. Egal, in welcher Position du gerade bist. Lass uns einfach darauf bauen. Lass uns sagen, Herr Jesus, lehre mich. Lehre mich Resilienz. Lehre mich, diese Kraft zu überwinden. Lehre mich, in schwierige Situationen einzutauchen. Und manchmal ist es gar nicht deine Situation, die dir Not bereitet. Weil irgendwann wirst du an den Punkt kommen, dass Gott dich einlädt, in den Schmerz von anderen Lebenssituationen hineinzugehen. Um anderen zu helfen und anderen zu begegnen in ihrem Schmerz. Und das ist was ganz anderes, als jemanden nette, fromme Sprüche zu sagen. Das ist eine ganz andere Kraft. Und ich glaube an diese Kraft der Resilienz. Ich glaube an diese Kraft des Auferstehungslebens. Lasst uns beten. Jesus, wir schauen jetzt hier heute Morgen auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Du bist der zum Zielbringer des Glaubens. Danke. Danke dafür, dass du mit ausgestreckten Armen dastehst und uns einlädst, zu dir zu kommen. Dass du alle einlädst, die müde sind, die kaputt sind, die keinen Bock mehr haben. Danke dafür, dass du uns begegnen willst, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Liebe, aber auch mit einer grandiosen Hoffnung, mit einer Perspektive, dass dein Überwinderleben sich ausbreitet in uns, in unserem Umfeld, um uns herum und durch uns, in dieser Stadt und auch in diesem Land. Wenn es dir heute Morgen geht, ähnlich wie bei David, dann denk daran, er stärkte sich im Herrn. Und überleg, was ist deine Entscheidung? Schau dir die Situationen an, die dich herausfordern, die dir Schmerz bereiten und überleg dir, okay, was ist jetzt meine Entscheidung? Sich einlassen. Wenn du hier bist heute Morgen und diese persönliche Art, mit Gott umzugehen, ist dir doch eher fremd, dann möchte ich dich einladen, Gott dein Herz zu öffnen. Und egal, ob es zum ersten Mal ist oder vielleicht, dass du diese Beziehung mit Gott völlig aus den Augen verloren hast. Und heute Morgen lädt Gott dich ein. Und bitte mach dir keine Gedanken über das, was du tun oder lassen sollst, sondern öffne dich einfach heute Morgen ganz neu seiner Liebe, seiner Güte, die dir ohne Bedingungen zu stellen, zugewandt ist. Und sag, Jesus, ich will mich darauf einlassen. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Auferstehung, ein neuer Morgen mit neuen Chancen und neuen Möglichkeiten. Gott segne euch.